Hallo, ich bin Erik Guyer, Chefredaktor der NZZ. Und das sind die NZZ-Standpunkte, die ihr vielleicht schon aus dem Fernsehen kennt. Dort debattiere ich jeden Monat mit einem Gast. Die Standpunkte gibt es jetzt auch als Podcast. Und jetzt geht es los. Fast ein Jahr nach dem Horror des 7. Oktober scheint die Lage im Nahen Osten gefährlicher denn je. Noch immer hält die Hamas israelische Geiseln gefangen. Der Norden des Landes wird durch den Hisbollah unbewohnbar und Teheran droht mit der Auslöschung Israels. Selbst die Houthi wagen es, Tel Aviv ins Visier zu nehmen. Versinkt der Nahe Osten in einem Strudel der Gewalt? Und wer setzt sich am Schluss durch Iran und seine Hilfstruppen oder die USA und Israel? Unser Gast heute ist Richard C. Schneider, langjähriger Israel-Korrespondent der ARD und Autor des Magazins Tacheles. Herzlich willkommen, Herr Schneider.
Vielen Dank.
Israel kämpft in Gaza, bombardiert Ziele in Libanon und in Jemen und musste auch schon iranische Raketen abwehren. Kämpft da Israel gerade einen existenziellen Kampf?
Das ist zumindest das, was Premier Benjamin Netanyahu sagt. Aber in gewisser Weise ist das gar nicht falsch. Denn diese Auseinandersetzung mit dem Iran ist eine, die ja schon seit vielen, vielen Jahren schwelt und von der in Israel jeder immer sagte und wusste, es wird irgendwann mal zum Showdown kommen. Ob das jetzt schon dieser Showdown ist, ist die Frage. Aber was wir sehen, ist auf alle Fälle der momentane Höhepunkt einer Entwicklung, die seit vielen Jahren vorauszusehen war, nämlich diese Konfrontation zwischen Iran und Israel, erst einmal über die Proxys und jetzt mittlerweile auch direkt.
Also Proxys sind die Hilfstruppen des Iran, auf die wir noch nachher zu sprechen kommen. Aber vor nicht allzu langer Zeit hat sich Israel noch relativ sicher gefühlt. Die Gefahr durch die Hamas galt als relativ moderat. Die Abschreckung des Hisbollah und des Irans war nach israelischem Glauben intakt. Und zugleich hatte man die Beziehungen zur arabischen Welt weitgehend normalisiert. Also es war schon ein gewisses Gefühl der Ruhe vorhanden. Wieso dann dieser radikale Wechsel?
Ich glaube, zunächst einmal, was die Hisbollah betrifft, war man zwar der Meinung, dass man die für den Moment abgeschreckt hat, aber es war jedem klar, dass die Hisbollah tatsächlich eine große Gefahr ist, alleine durch ihre Waffen, über ihr Waffenarsenal, alleine über 150.000 Raketen, von denen viele präzisionsgesteuert sind. Da wusste man immer, diese Konfrontation, wenn sie kommt, wird für Israel extrem bedrohlich. Man hat aber in der Tat bei der Hamas sich komplett verschätzt. Und ich glaube, da gibt es wirklich zwei Gründe. Der eine ist tatsächlich, dass man die Hamas falsch eingeschätzt hat, dass man wirklich auch aufgrund dieser Konzeption der Geheimdienste, dass man mit diesen immer wieder vorkommenden kürzeren Kriegen in Gaza die Hamas immer wieder mal so für eine Zeit lang ruhig halten kann, dass das funktioniert. Und das Zweite war diese Überzeugung von Premier Netanyahu, dass man das Problem mit den Palästinensern managen kann, ohne es zu lösen. Klammer auf, gibt es überhaupt eine Lösung, Klammer zu. Aber man hatte so das Gefühl über die vielen Jahre, man kann das irgendwie so mitnehmen, ohne dass es allzu problematisch wird. Und da hat man nun am 7. Oktober gesehen, das war ein Irrtum.
Hat sich Israel nicht ganz bewusst selbst betrogen? Jedes Mal, wenn ich in Israel an dieser Mauer zum Westjordanland vorbeifuhr, dachte ich mir, das ist so ungeheuer bequem. Man hat die da weggesperrt, man sieht sie nicht. Sie sind wie aus dem israelischen Leben verschwunden. Ich glaube, das war schon so eine vorherrschende Nichtwahrnehmung der Palästinenser in Israel.
Ja, in der Tat. Es war wirklich dieser Versuch, auch über diese Mauer und diesen Grenzzaun, den man da über hunderte von Kilometern gebaut hat, quasi die palästinensische Gesellschaft, das Problem mit den Palästinensern weg auszusperren. Das hat in der Gesellschaft auch funktioniert. Man hat sich nicht mehr drum kümmern müssen. Man hatte auch immer weniger Kontakte. Wenn ich ältere Israelis sehe, die noch viel mehr Kontakte hatten, weil sie rübergefahren sind ins Westjordanland, dass das noch ging, selbst nach Gaza und umgekehrt. Immer damals kamen noch sehr viele palästinensische Arbeiter hinein nach Israel. Da wusste man sehr viel mehr übereinander. Das ist völlig verloren gegangen bei einer jüngeren Generation. Und es war natürlich bequem. Und Israelis wollten nicht hinschauen, sondern ein gutes Leben führen. Und das hat den Netanyahu scheinbar gegeben.
Auf der anderen Seite, der israelische Sicherheitsapparat, der ja nun wahrlich kein kleiner ist, hatte jahrelang den Hamas-Chef in Gaza und heute insgesamt Hamas-Chef Sinwar lange Zeit unter Kontrolle, nämlich in einem israelischen Gefängnis. Und schon dort sagte er seinen Wärtern ins Gesicht, eines Tages komme ich zurück und dann bin ich der Sieger. Und es war immer ganz klar, dieser Sinwar ist ein totaler Fanatiker. Und wie sich ja jetzt herausstellt, hat er tatsächlich nachdem er dann auch freigelassen worden war, alles unternommen und lange vorgeplant, um die Massaker des 7. Oktober verüben zu können. Also wer hat da so eine Falscheinschätzung vorgenommen?
Zum Teil Geheimdienste. Es gab jetzt im Nachklapp zum 7. Oktober Interviews mit sogar Shin Bet, also Leute von dem Inlandsgeheimdienst, die mit Sinwar zu tun hatten, die ihn verhört haben. Andere Leute, die mit ihm zu tun hatten, die alle gesagt haben, hätte man uns bloß 2011, als er freigelassen wurde, gefragt, ob man diesen Mann freilassen kann, hätten wir alle gesagt, bloß nicht. Dieser Mann ist gemeingefährlich. Es hat niemand hingehört, also von den Geheimdiensten nicht, von den Verantwortlichen. Und Netanyahu, und das darf man nicht vergessen, Netanyahu hat 2011 etwas gemacht, was damals als richtig angesehen wurde, aber was trotzdem auch kritisiert wurde. Er hat für einen einzigen israelischen Soldaten, Gilad Shalit, der 5 Jahre bei der Hamas in Gaza als Geisel gehalten wurde, über 1100 Palästinenser freigelassen, darunter eben auch Sinwar. Und auch damals gab es durchaus die Diskussion, ob das ein richtiger Schritt war, aber um die Rettung dieses einen Soldaten machte er das.
Ist das vielleicht ein Grund dafür, dass Netanyahu im Moment sich so vergleichsweise wenig um das Schicksal der Geiseln kümmert, der israelischen Geiseln, weil er erfahren hat, damals ist er heftig kritisiert worden für den Austausch. Und jetzt ist ja eigentlich das, was auf dem Spiel steht, noch viel größer. Also muss man so sagen, er hat aus 2011 gelernt und ist jetzt hart?
Ich glaube nicht, dass er aus 2011 gelernt hat. Ich denke, hier kommen drei Komponenten zusammen oder drei Aspekte zusammen. Das erste ist, was ja bekannt ist, gegen Netanyahu läuft ja seit Jahren ein Prozess wegen mutmaßlicher Korruption in 3 Fällen. Sollte er jemals verurteilt werden, könnte er sogar mit einer Gefängnisstrafe rechnen, müsste er möglicherweise sogar mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Das will er unbedingt verhindern. Erstens. Der zweite Punkt ist, er sitzt mit rechtsextremen Kräften in der Koalition, die auf keinen Fall diesen Krieg beendet haben möchte, die auch sehr klar und sehr deutlich sagen, sie sind gegen einen Geiselaustausch bzw. die Freilassung von Geiseln, wenn damit der Krieg zu Ende wäre, weil das wäre militärisch, taktisch und so weiter eine Katastrophe. Also er ist auch ein bisschen in den Händen dieser rechtsextremen Politiker. Und der dritte Aspekt ist, dass ich glaube, im Moment geht es nicht einmal um die Frage, ob er ein großes Interesse an den Geiseln hat oder nicht. Ich glaube, dass diese ersten beiden Punkte für ihn wichtiger sind und dass tatsächlich auch da diese Überlegung ist und da, glaube ich, ist das auch ein riesiges Dilemma, dass er denkt, wenn ich jetzt aufhöre, so wie er diesen Krieg bislang geführt hat. Er hat ja angekündigt, er will bis zur bis zum totalen Sieg kämpfen. Also der totalen Niederlage von der Hamas, ohne jemals zu formulieren, was das wirklich ist. Und das ist natürlich auch ein bisschen jetzt das Dilemma. Was ist die totale Niederlage? Wenn es jetzt zu einem Waffenstillstand käme mit einem Geiselaustausch, ich sage immer Austausch, es ist kein Austausch, die Geiseln würden freigelassen werden und dafür würde man palästinensische Gefangene freilassen. Dann nach alledem, was wir bislang wissen, würde die Hamas damit nicht machtlos werden. Sie würde sich rekonstituieren können in Gaza. Und dann wäre dieser Krieg aus der israelischen Sicht noch sinnloser gewesen, die verletzten 10 Monate, als schon zuvor. Auf der anderen Seite gibt es aber hier auch ein moralisches Dilemma. Am 7. Oktober hat der Staat Israel, der gegründet wurde, auch als Folge der ewigen Verfolgungen der Juden, nicht nur des Holocaustes, sondern auch davor, der wurde gegründet auch mit dem Versprechen, sowas wird nie wieder passieren. Und dann passiert eine solche Katastrophe, ein solches Abschlachten von Juden ausgerechnet auf jüdischem Staatsgebiet. Und damit wurde sozusagen die Gesellschaft vom Staat, dieser Pakt, den der Staat gemacht hat, mit dem jüdischen Volk im Stich gelassen. Und was ihm die Kritiker in Israel vorwerfen, ist, dass er jetzt sozusagen ein zweites Mal die Geiseln im Stich lässt. Und das ist ein unglaublich moralisches Dilemma.
Auf der anderen Seite muss man sagen, dass rein nach militärischen Gesichtspunkten betrachtet der Krieg bis dato durchaus ein Erfolg für Israel ist. Die Hamas kann keine Raketen mehr abschießen. Die Hamas hat keine wirklich noch kampfesfähigen militärischen großen Formationen. Israel hat die Grenze zu Ägypten besetzt, erstmals seit seinem Abzug aus dem Gazastreifen und kann jetzt wirklich konsequent auch versuchen, den Nachschub der Hamas abzuschneiden, die es sehr, sehr viel schwerer haben dürfte in Zukunft, selbst wenn sie als Guerilla-Armee weiter bestehen sollte, hat sie es sehr, sehr viel schwerer, sich wieder zu einer starken Gruppierung aufzurüsten. Also der Krieg hat durchaus für Israel einige Ziele erreicht, wenn auch noch nicht das Ziel einer völligen Zerstörung der Hamas.
Ich bin da etwas skeptischer als Sie, weil es ist tatsächlich nicht wirklich klar, wie viel Israel von den militärischen Kapazitäten der Hamas tatsächlich zerstört hat. Wenn man von dem, was amerikanische Geheimdienste sagen, ausgeht, dass sie möglicherweise erst 30-40% dieses unglaublichen Tunnelnetzwerkes zerstört haben, die Israelis, dann ist die Frage, was ist in den restlichen 60% an Waffen möglicherweise, an Kämpfern und so weiter. Das ist nicht ganz klar. Wird es die Hamas schwerer haben, sich wieder zu rekonstituieren nach diesem Krieg, wenn er heute aufhören würde? Mit Sicherheit. Was aber nicht heißen würde, dass es unmöglich wird. Und da sind wir wieder bei der alles entscheidenden Frage, was geschieht entlang der sogenannten Philadelphia Route, also dieser Straße entlang der Grenze zwischen Gaza und Ägypten, wo die Israelis nach eigenen Angaben jetzt schon etwa 50 Tunnels zerstört haben, die hinüberführen nach Ägypten, also für den Waffenschmuggel. Wenn man dafür keine wirkliche Lösung findet, egal wer das dann kontrolliert, dann wird es der Hamas über kurz oder lang gelingen, da wieder sich neu zu rekonstruieren.
Da wird es keine Lösung geben, außer dass Israel dort einfach präsent bleiben wird. Da wird Israel nicht mehr abziehen. Ich glaube, das ist relativ einfach. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass sich Israel gänzlich in Zukunft aus dem Gazastreifen zurückziehen wird. Es wird es nicht flächendeckend besetzen, aber es wird wichtige strategische Punkte, zum Beispiel in der Mitte des Gazastreifens, weiterhin besetzt halten. Und dann kämpft es einen Guerillakrieg. Klar, die Hamas ist in ihren Tunneln, aber wenn sie nur auf die Tunnel und auf die Vorräte dort angewiesen ist, dann wird es auch schwieriger für die Hamas zu kämpfen. Also so schlecht ist die Lage nicht, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, der Gazastreifen ist ja nicht Afghanistan. Also es ist nicht so wie damals bei den Taliban, die 20 Jahre kämpfen konnten, weil sie sich natürlich immer in die Berge oder nach Pakistan zurückziehen konnten. Das ist, ich meine, der Gazastreifen ist ungefähr so groß wie der Kanton Schaffhausen oder halb so groß wie die Stadt Hamburg. Das sind ja ganz andere Dimensionen. Geht das nicht immer ein bisschen vergessen, wenn man sagt, Israel kann diesen Krieg ja gar nicht gewinnen?
Erinnern Sie sich daran, warum Ariel Sharon damals als Premier den Abzug aus Gaza befohlen hat? Unter anderem deswegen, weil die permanenten Terrorangriffe gegen die israelischen Soldaten einen immer höheren Blutzoll auch gefordert haben. Und er irgendwann eingesehen hat, das führt zu gar nichts. Das heißt, die Frage ist, wie wird sich die Armee diesmal tatsächlich aufstellen und aufstellen können? Wir haben ja im Augenblick die Situation, dass bei diesen angeblich alles entscheidenden Verhandlungen zwei Punkte ungelöst sind. Die Israelis fordern in der Tat, dass man in der Mitte Gazas bleibt und vor allem natürlich die Philadelphia Route kontrolliert. Das will die Hamas auf gar keinen Fall. Die Amerikaner haben gesagt, dafür müssen wir Überbrückungslösungen finden. Im Moment wissen wir überhaupt nicht, wie die ausschauen werden. Und sie haben natürlich recht, wenn die Israelis diese Grenze nicht kontrollieren, dann wird es in der Tat sehr einfach werden, für die Hamas sich wieder zu bewaffnen.
Und was ist dann das Endergebnis der Gespräche? Die Washington setzt ja beide Seiten sehr, sehr stark unter Druck. Sie werden wohl in irgendetwas einwilligen müssen. Glauben Sie, dass am Ende dieses Prozesses wirklich die Geiseln freigelassen werden?
Ich glaube, dass wenn Washington es durchsetzen kann, dass es zu irgendeiner Form von Waffenstillstand kommt, werden Geiseln freigelassen. Wie viele ist unklar. Nicht nur, weil man nicht weiß, wie viele noch leben, sondern die Frage ist, in diesem Prozess eines möglichen Waffenstillstands, der ja über mehrere Phasen geht, muss sich ja auch zeigen, wie belastbar das ist. Also ich glaube schon, dass dann am Anfang Geiseln freikämen. Wie viele ist nicht klar. Und ob es dann tatsächlich dazu käme, dass diese angeblich noch 111 in Gaza befindlichen Geiseln, einige leben, andere sind bereits tot, wie die Israelis sagen. Ob die alle wirklich rauskommen, bin ich noch skeptisch.
Aber wenn die Hamas bleibt und sie auch noch weiterhin Geiseln in ihrer Gewalt halten sollte, wird Israel nicht aufhören zu kämpfen. Das ist, glaube ich, relativ klar. Das heißt, selbst wenn es nur einen kleinen Guerillakrieg geben sollte, Frieden wird es dann in Gaza nicht geben. Und das heißt, die Bevölkerung von Gaza wird ganz, ganz lange in einer Trümmerwüste leben.
Ja, das glaube ich auch. Also das ist wirklich eine Tragödie. Und egal, selbst wenn dieser Waffenstillstandsvertrag oder Deal, den man da schließt, einigermaßen funktioniert, was mit Sicherheit bleiben wird, ist eine Form von Guerillakrieg. Israel wird immer wieder mit Kommandotrupps da hineingehen müssen. Also von Frieden sind wir Lichtjahre entfernt. Und genau wie Sie sagen, für die palästinensische Bevölkerung in Gaza ist das dann humanitär eine Katastrophe. Man kann nur hoffen, dass für diese Menschen dann irgendwie eine Lösung gefunden wird, wie dann mit internationaler Hilfe tatsächlich sie versorgt werden können. Vor allem, es kommt der Herbst, es kommt der Winter, die Regenzeit beginnt eigentlich schon in ganz wenigen Monaten. Was wird dann sein? Wir haben jetzt schon die Gefahr einer Epidemie mit Polio und was dann noch alles kommen kann, das will man sich gar nicht ausdenken. Also für die Bevölkerung wird es so oder so extrem schwierig sein und natürlich wird auch die Hamas, wenn sie sich irgendwie halten kann, versuchen, auch diese Karte weiterzuspielen.
Gehen wir zurück zum größeren Bild, zum Nahen Osten insgesamt und zu Israel. Israel hat lange, lange, lange vor dem iranischen Atomprogramm gewarnt. Jetzt sehen wir, dass Iran und seine Hilfstruppen Israel mit konventionellen Waffen angreift, die für Israel, obwohl es eben in Anführungszeichen nur konventionelle Waffen sind, dennoch ein Problem sind. Hat sich Israel da lange auf den falschen Krieg vorbereitet?
Ich glaube nicht, dass es sich auf den falschen Krieg vorbereitet hat, aber ich glaube, auch da hat es jetzt wieder eine entweder Fehleinschätzung gegeben bei dem Angriff auf diesen General und noch einige andere der Revolutionsgarden in Damaskus, dass man gedacht hat, das werden die Iraner schlucken und höchstens über ihre Proxys, über ihre Stellvertreter wie die Hisbollah versuchen zu lösen. Oder aber, auch diese Überlegungen gibt es ja in Israel und darüber wird ja spekuliert, will man hier auch noch was tatsächlich provozieren? Die Amerikaner sind in der Region. Die Amerikaner sind jetzt auch sehr bewusst da und sagen, so wie sie es schon in der Nacht vom 13. auf den 14. April bei dem Angriff des Iran getan haben, wir werden Israel verteidigen. Sie drohen dem Iran und möglicherweise, das ist Spekulation, aber möglicherweise denkt sich Netanyahu, diese Konfrontation mit dem Iran haben wir ja früher oder später sowieso. Warum nicht jetzt? Jetzt haben wir die Amerikaner an der Seite, die Franzosen, die Briten haben gesagt, sie würden helfen. Es haben ja die Jordanier auch geholfen in jener Nacht und möglicherweise, wie es heißt, auch die Saudis. Also es könnte natürlich auch ein Kalkül sein, sozusagen, jetzt hier was zu provozieren oder etwas durchzuziehen, in der Hoffnung, dass man damit vielleicht das Problem gänzlich löst. Ich weiß nicht, ob man es lösen kann, aber eines ist klar. Die Stellvertreter des Iran, die sogenannten Stellvertreter von Hisbollah bis zu den Houthis, dem schiitischen Widerstand im Irak und so weiter, nicht zu vergessen natürlich Hamas und den palästinensisch-islamischen Dschihad, die sind natürlich ohne den Kopf des Ganzen nicht mehr dasselbe. Also in dem Moment, wo man das Problem mit dem Iran in irgendeiner Form lösen könnte, wäre natürlich auch der Nahe Osten ein anderer.
Dieses Problem ist wahrscheinlich noch viel weniger lösbar. Und außerdem sehen wir ja, dass die USA, vor allen Dingen die Regierung Biden, gewillt ist, genau diesen Showdown zu verhindern. Das geht ja sogar so weit, dass die USA sich sehr passiv verhalten. Man lässt es zu, dass die Houthi, ein jemenitisches Regime, verbündet mit Iran, den quasi ganzen Verkehr, Schiffsverkehr durch das Rote Meer und den Suezkanal faktisch zum Erliegen gebracht hat. Das lässt man zu. Aber man könnte ja nun auch relativ einfach den Ölexport Irans könnte man auch behindern. Das macht man nicht. Also man verhält sich sehr passiv und überlässt die Offensive ganz Iran und seinen Hilfstruppen. Ist das auf Dauer ein schlaues Rezept?
Ich glaube, das ist ein Problem, das sogar noch größer zu denken ist, auch im Zusammenhang mit der Ukraine oder überhaupt mit den gesamten Entwicklungen in der Welt, inwiefern der Westen in diesem, ich sage es jetzt mal, Deeskalationsmodus Politik machen will in Zukunft und machen kann oder wo es dann selber Initiative ergreifen muss, um auch seine eigenen Interessen wirklich zu schützen. Ich habe keine Antwort darauf, aber ich sehe einfach vor allem im Nahen Osten, dass diese relative Zurückhaltung der Amerikaner bislang die Leute nicht beeindruckt. Und ich denke, es gibt vor allem ein Schlüsselerlebnis, das viele im Westen schon vergessen haben. Und das ist im Sommer 2013, als der damalige amerikanische Präsident Barack Obama angekündigt hat, er werde jetzt nun, nachdem man also wusste, dass Präsident Assad in Syrien Chemiewaffen einsetzt, also Massenvernichtungswaffen. Er werde jetzt nun eingreifen in diesen Krieg. Und auch da war klar, dass diese Raketen, die er abfeuern wollte, eher eine Symbolwirkung gehabt hätten, dass er da im letzten Moment zurückgezogen hat und es nicht getan hat. Und ich erinnere mich, ich war damals noch Korrespondent der ARD in Israel, ich erinnere mich sehr genau, wie die Reaktionen im Nahen Osten ausgefallen sind. Also sozusagen in ironischer Form, in Teheran hat man gejubelt, in Riad und den anderen Ländern, die den Amerikanern nahestehen, inklusive Israel, hat man die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil man gedacht hat, um Gottes Willen, die Amerikaner lassen uns da im Stich. Die Amerikaner sind nicht mehr so mächtig in dieser Region, wie sie das mal waren. So wird das seitdem auch ständig wahrgenommen. Die Amerikaner versuchen sich ja schon längere Zeit aus dem Nahen Osten zurückzuziehen. Das macht natürlich es für die Iraner noch leichter. Kann man sich so eine Politik auf Dauer leisten? Ich glaube nein. Ich glaube nein, aber ich weiß nicht, wer da in den USA oder auch in Europa eine andere Politik betreiben würde.
Stichwort Europa. Europa ist viel, viel abhängiger vom Nahen Osten als die USA, die bei Öl und Gas ja unterdessen Selbstversorger und Exportnation sind, währenddessen der Nahe Osten für Europa wieder wichtiger wird, seitdem das russische Gas nicht mehr zur Verfügung steht und auch immer weniger Öl nach Europa gelangt aus Russland. Also die Abhängigkeit wächst. Und was macht Europa? Kann Europa überhaupt etwas machen? Oder ist es, obwohl das Ganze unmittelbar vor seiner Haustüre stattfindet, dieser Konflikt, zum Zuschauen verdammt?
Ich glaube, zuschauend, wie die Europäer zum Zuschauen verdammt sind, in meinen Jahren, vielen Jahren als Korrespondent unten lebend, glaube ich, dass Europa auch weiterhin zum Zuschauen verdammt ist. Das hat viel zu tun auch mit der Schwierigkeit, innerhalb der Europäischen Union eine gemeinsame Politik zu formulieren. Die nationalen Interessen sind andere, unterschiedliche. Und ich glaube, dass letztendlich die Europäer immer nur den Amerikanern sozusagen in Anführungszeichen assistieren können. Aber ohne die USA geht im Nahen Osten letztendlich dann doch nichts. Und die Europäer können, glaube ich, da überhaupt nicht viel bewirken. Da bin ich sehr skeptisch.
Und dennoch ist es natürlich ganz wichtig, dass westliche Interessen im Nahen Osten vertreten werden. Denn der Terrorismus und der Radikalismus schwappt zunächst nach Europa über und nicht in die Vereinigten Staaten. Also egal, man könnte noch sagen, was geht uns Israel an? Auch wenn sich das schwerlich mit der deutschen Staatsräson, mindestens der behaupteten, vereinbaren ließe. Aber selbst wenn man es sagte, wüsste man ja ganz genau, man kann sich nicht immunisieren gegen den Konflikt, weil er findet der einen oder anderen Weise auf europäischen Straßen statt. Man ist gezwungen, dass die Amerikaner hier für Europa handeln. Werden sie das auch wirklich tun? Wir erleben gerade ja einen wachsenden Antisemitismus oder mindestens anti-israelische Stimmung in den Vereinigten Staaten. Die Demokratische Partei ist in der Frage Israel unterdessen sehr stark gespalten. Muss man sagen oder konstatieren, hat Israel überhaupt eine Zukunft ohne die Vereinigten Staaten?
Ich glaube, Israel hat ohne die Vereinigten Staaten eine extrem fragwürdige Zukunft. Aber ich glaube, man muss auch, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, sagen wir mal, eine US-Präsidentin würde dann Kamala Harris heißen. Dann muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden zwischen dem Willen der Amerikaner, Israels Existenz zu sichern, oder aber die Politik einer Netanyahu-Regierung zu unterstützen. Das wird ein sehr komplizierter Vorgang werden. Denn ideologisch sind sich natürlich vor allem linke Demokraten mit dem rechten Netanyahu überhaupt nicht einig. Und diese Idee, dass man Frieden schaffen kann, wenn nur die Besatzung aufhören würde, und dass mit einer Zwei-Staaten-Lösung dann quasi der Frieden im Nahen Osten beginnen würde, ich glaube, der ist insofern trügerisch, weil die große Frage, die sich ja stellt, ist, kann die palästinensische Gesellschaft sich selber eine Regierung geben, die in der Lage ist, sie selber zu verwalten? Das ist eine Frage, die unbeantwortet ist. Und die Frage ist vor allem dann auch, wer garantiert, da sind wir wieder bei der internationalen Staatengemeinschaft und natürlich auch den Europäern, wer garantiert, wenn es denn dann einen palästinensischen Staat gäbe und es keine Besatzung gäbe, etwas, was wirklich noch aus jetziger Sicht in sehr weiter Zukunft ist, vor allem nach diesem Krieg gerade, wer garantiert dann, dass es da unten tatsächlich ruhig bleibt und nicht Islamisten weiter versuchen würden, die Existenz Israels zu bedrohen und dass man dadurch irgendwie eine Art von, ich weiß nicht, Sicherheitsabkommen schafft, das funktioniert.
Aber ist eine Zwei-Staaten-Lösung ohnehin nicht einfach letztlich eine Chimäre, ein irrealer Traum westlicher Diplomaten? Denn es sieht ja nicht danach aus, dass Israel in naher Zukunft in so etwas einwilligen würde, zumal nicht nach dem 7. Oktober. Und ich glaube, da macht man sich auch ein bisschen vor, wenn man sich sagt, es muss einfach der Netanjahu weg und dann wird alles besser und dann haben wir eine israelische Regierung, die sehr viel verständiger sein wird. Ich glaube, in den Kernaussagen und den Kernpunkten wird keine zukünftige israelische Regierung so viel anders Politik machen als Netanjahu, wenn man vielleicht einmal sein rechtsextremes Anhängsel beiseite lässt.
Wenn man sich die große Mehrheit der israelischen Parteien anschaut, bis auf diese jetzt neu geformte Partei von Yair Golan, die Demokraten bestehen aus der ehemaligen Arbeitspartei und Meretz, so ist bei keiner anderen Partei, auch nicht den Parteien in der Opposition, die Bereitschaft für eine Zwei-Staaten-Lösung gegeben. Die Politik, genau wie Sie sagen, würde sich im Kern nicht von der Politik Netanjahus unterscheiden. Sie würden im Moment bei einer großen Mehrheit der Israelis eine Zwei-Staaten-Lösung auch nicht durchsetzen können. Selbst ein linksliberaler israelischer Premier hätte dafür keine Mehrheit und kein Mandat. Insofern glaube ich, dass die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung in den nächsten 10, 20 Jahren völlig illusorisch ist. Und dazu kommt aber auch die Frage, wie wird sich die palästinensische Gesellschaft nach diesem Krieg neu formieren? Was wird die Gemengelage sein zwischen dieser palästinensischen Autonomiebehörde mit dem greisen und erratischen Präsidenten Abbas und der Hamas und dem palästinensisch-islamischen Dschihad? Wie wird der Iran noch weiter versuchen, in die palästinensische Gesellschaft hineinzuwirken? Also die Idee, dass mit einem Ende Netanjahus dann die Zwei-Staaten-Lösung käme, ist auch illusorisch.
Aber es ist doch relativ klar schon jetzt, dass die Fatah völlig abgewirtschaftet hat. Dass Abbas, er ist ohnehin ein Greis. Keiner seiner Nachfolger, zumal es keine Wahlen geben wird, wird eine wirkliche Legitimität haben. Die Hamas, wenn sie den Krieg übersteht, wird gestärkt sein. Sinwar wird der große Held sein, der Israel eine Niederlage zugefügt hat. Also es wird eher mehr Hamas als weniger Hamas geben, auch im Westjordanland, wo sie ja schon sehr stark präsent ist. Umso weniger wird Israel in eine Zwei-Staaten-Lösung einwilligen.
Genau, und ich denke eben auch, das muss man sich im Klaren sein, dass nach diesem Krieg mit sehr großer Wahrscheinlichkeit oder eigentlich mit Sicherheit der Islamismus weiter ausbreiten wird in der Gesellschaft, dass auch vor allem jüngere Palästinenser sich eher mit der Hamas identifizieren werden können als mit Fatah oder der palästinensischen Autonomiebehörde. Und damit haben wir eigentlich die Konfrontation der nächsten Jahre schon wieder auf dem Tisch, nämlich die zwischen nach rechts, immer weiter nach rechts gerückten Israelis, die jetzt noch mehr ihre eigene Sicherheit im Blick haben werden und noch mehr Angst haben werden, irgendwie auch nur einen Zentimeter Land zurückzugeben und gleichzeitig den Maximalforderungen der Islamisten.
Ein Faktor, der diesen ganzen Palästina-Konflikt immer wieder anheizt, ist die faktische israelische Annexion des Westjordanlandes, nicht formal, aber faktisch. Und natürlich auch die fortgesetzte Landnahme durch die israelischen Siedler. Das bringt Leid, Wut, bringt wechselseitige Gewalt, mal an den Siedlern, vor allen Dingen aber auch inzwischen von Siedlern an Palästinensern. wird dieser Faktor nicht unterschätzt und sorgt nicht dieser Faktor allein dafür, dass der Konflikt eigentlich unlösbar ist?
Ich glaube, das Problem, das diese Siedlungen bereiten, ist nicht nur ein Problem für die Palästinenser und für die Lösung des Konflikts, sondern es ist auch, wie wir ja mittlerweile sehen, durch zwei Siedlerminister wie Itamar Ben-Gvir als nationaler Sicherheitsminister und Finanzminister Bezalel Smotrich, dass die Folgen dieser Siedlungspolitik und vor allem dieser messianischen Ideologie dieser Siedler, nämlich das gesamte biblische Land wieder zu besiedeln, weil dann wird der Messias kommen, all diese Überlegungen, dass das tief hinein in die israelische Gesellschaft hineinspielt und natürlich damit aber auch die israelische Gesellschaft nicht nur spaltet, sondern immer weiter schwächt. Und dass es das Gemeinwesen Israels auch zunehmend gefährdet, von innen heraus. Und es gab schon seit jeher Kritiker dieser Siedlungspolitik, und die auch sagten, wir tun uns hier unser eigenes Krebsgeschwür quasi züchten. Und die Folgen sehen wir. Die Folgen sehen wir mit der Justizreform, dieser illiberalen Justizreform, die durchgezogen werden sollten. Das sehen wir jetzt auch mit der Spaltung in der Gesellschaft und diesem Krieg und der Art, wie dieser Krieg geführt wird. Und ja, dieses Siedlungsprojekt ist ein riesiges Problem für die Lösung des Konflikts, wenn es überhaupt eine gibt, aber natürlich auch für die israelische Gesellschaft nach innen auf Dauer.
Israel war lange militärisch haushoch überlegen. Wir haben uns angewöhnt, Israel als den totalen Goliath zu sehen. Und nun stellen wir fest, dass sogar als Sandalenkrieger belächelte Houthi in der Lage sind, eine Drohne bis nach Tel Aviv zu schicken und dort Menschen zu töten. Sorgt der technologische Fortschritt dafür, dass Israel seine Überlegenheit verliert, weil die anderen mit Raketen, mit Drohnen plötzlich eine sehr potente Waffe haben?
Ich glaube, dass die israelische Armee technologisch diesen Organisationen weiterhin massiv überlegen ist. Der Preis, den Israel möglicherweise für so einen All-Out-War zahlen müsste, ist natürlich wesentlich höher, als er ihn früher zahlen musste. Das ist keine Frage. Aber wir haben da natürlich noch ein ganz anderes Phänomen, dass selbst für die möglicherweise stärkste Armee der Welt, nämlich den USA, ein Riesenproblem ist, nämlich die der asymmetrischen Kriegsführung. In dem Augenblick, wo wir einen Krieg führen zwischen oder einen Krieg sehen zwischen einer regulären Armee und, ich sag's jetzt mal neutral, einer nichtstaatlichen Organisation, die einfach agiert, wie sie agiert, aus zivilem Gebiet heraus, auf ziviles Gebiet, die mal hier, mal dort auftaucht, die keinerlei Rücksicht auf irgendwas nehmen muss, auch nicht auf die staatliche Unversehrtheit des Landes, in dem man selbst lebt, ist natürlich für jede Armee, und sei sie noch so hochgerüstet, ein solcher Krieg unendlich schwierig zu gewinnen auf Dauer.
Kommt noch eines dazu hinzu, zu diesem asymmetrischen Krieg. Es ist auch finanziell ein extrem asymmetrischer Krieg.
Oh ja.
Eine Langstreckendrohne, wie sie von Iran im April losgeschickt worden ist, die kostet maximal $50,000. Das Projektil, das sie dann über Israel abfängt, kostet ein Projektil bis zu $4 Millionen. Es ist also fast das Hundertfache teurer. Das geht wahnsinnig ins Geld. Und Israels Quellen oder Budget ist auch nicht unerschöpflich. Also Israel wird eigentlich immer abhängiger von den USA, die diese Hightech-Projektile liefern müssen.
Das ist das eine. Das andere ist, dass Israel bislang eigentlich immer mit dieser Doktrin gelebt hat, eben weil es nicht in der Lage ist, lange Kriege zu führen, schnell, kurz und hart zuzuschlagen und dann ist vorbei. Das ist mit diesem Krieg anders. Das hat sicher auch was zu tun mit Netanjahus Bestreben, an der Macht zu bleiben. Und solange dieser Krieg läuft, weiß er, dass er an der Macht bleibt. Ob man diesen Krieg hätte kürzer führen können, kann ich als Nicht-Militär nicht beurteilen. Aber die Frage, die sich aus dem, was Sie gerade sagen, stellt, ist natürlich, ist die Folge einer solchen auch finanziellen Belastung nicht die, dass in Zukunft reguläre Staaten bei solchen Kriegen quasi in die totale Aggression sich umwenden müssen und einen noch sehr viel brutaleren Krieg in Zukunft führen werden. Und das gilt nicht nur für Israel. Und das ist aber dann auch noch einmal die Frage, ob das dann wirklich etwas bewirkt. Insofern denke ich, ist die noch viel entscheidendere Frage, wenn wir uns jetzt nur mal das mit dem Nahen Osten anschauen, die Entstehung dieser sogenannten Stellvertreter ist ja nicht etwas, was über Nacht geschehen ist. Das konnten wir über viele, viele, viele Jahre beobachten. Und wir haben ja auch gesehen, dass beispielsweise der Nukleardeal, den die internationale Staatengemeinschaft, allen voran Barack Obama, 2015 mit dem Iran geschlossen hat, zwar über das Atomprogramm geredet haben, aber zwei entscheidende Aspekte nicht berücksichtigt hat. Das eine war die Weiterentwicklung ballistischer Raketen des Iran. Das wurde weiter erlaubt. Und die Freigabe von fest- und zurückgehaltenen Konten, mit denen plötzlich der Iran massivst seine Stellvertreter aufrüsten konnte. Also ich denke, auch da müsste natürlich dann der Westen anfangen, viel früher anzusetzen, um solche Entwicklungen nicht zuzulassen. Und das wäre möglich gewesen schon vor 20 Jahren, vor 30 Jahren.
Aber ist es dafür nicht eigentlich viel zu spät? Wir haben gesehen, wir hatten einen Nahen Osten, der aus staatlichen Akteuren bestand. Israel, die Ägypter, Syrien, Jordanien, Iran, was auch immer. Und mit den meisten dieser Staaten hat Israel Frieden gemacht, entweder offiziell oder mit Saudi-Arabien inoffiziell. Das war der alte Nahe Osten. Und jetzt sehen wir aber einen Nahen Osten, in dem nichtstaatliche Akteure immer stärker werden. Eben Hamas, Houthi, Hisbollah, die schiitischen Milizen im Irak. Also immer mehr Akteure, die zwar auf der einen Seite von Teheran kontrolliert werden, aber eben doch auch nicht komplett kontrolliert werden. Ist da nicht gerade etwas am Zerfasern und am sich aufsplittern? Und wird der Nahe Osten nicht zu einem, nicht einem Failed State, einem gescheiterten Staat, aber zu einer Failed Region, in der es immer schwieriger wird, noch verlässliche Aussagen zu machen und sich zu behaupten?
Es wird sicher schwieriger, aber ich denke, ich würde noch darüber hinausgehen, nämlich auch, was man nicht vergessen darf, ist auch die wachsende Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran. Und ich glaube, da entwickeln sich ja neue Fronten. Und insofern ist es von noch größerem Interesse für die westliche Welt insgesamt, eigentlich auch zusammen mit Israel, egal mit welcher Regierung, das ist jetzt nicht das Thema, aber mit dem Staat Israel als solchem, in einer Form zusammenzuarbeiten, um Bedrohungen westlicher Lebensweise auch wirklich zu schützen und des westlichen liberaldemokratischen Systems. Wie das tatsächlich im Einzelnen aussehen kann, muss man sich überlegen. Das kann ich jetzt aus dem Stand natürlich aus dem Ärmel nicht beantworten. Aber diese Region als sozusagen als Failed Region abzutun, wird ja das Problem nicht lösen. Also man muss ja mit diesem Problem umgehen. Und ich glaube, im Augenblick, wenn man in irgendeiner Form den Einfluss des Iran begrenzen könnte, ich sag's mal ganz neutral, wäre für die Region insgesamt sicher schon mal viel erreicht.
Aber das erscheint mir jetzt ein wenig illusorisch, denn Iran hat es geschafft, trotz Sanktionen, die ja wieder in Kraft sind, weil Trump das Atomabkommen aufgekündigt hat, trotz dieser Sanktionen und langer Sanktionen davor, faktisch eine Atombombe zu bauen. Es fehlt nicht mehr sehr viel. Es hat es geschafft, trotz all dieser ganzen Restriktionen seine Hilfstruppen auszurüsten. Also ein Iran führt wohl in absehbarer Zeit kein Weg vorbei. Im Gegenteil, man muss wohl sagen, es ist im Moment die dominierende Regionalmacht im ganzen Nahen Osten.
So, und wenn das so ist, dann ist die Frage, was was kann dann die Welt noch tun? Ich weiß es nicht. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gefragt haben, nämlich dieser Frage, ob mit so einer zurückhaltenden, deeskalierenden Politik, wie sie Europa und auch Amerika über viele Jahre getrieben hat, ob das auf Dauer zielführend ist. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin, weiß Gott, nicht der Befürworter, Kriege zu entfachen, um Gottes Willen. Aber wir haben gesehen, dass die Entwicklungen, so wie sie jetzt nun seit vielen, vielen Jahren laufen, die Lage ja nicht ruhiger machen. Es ist ja nicht so, dass diese Deeskalationspolitik tatsächlich zu einem friedlicheren Zusammenleben im Nahen Osten geführt hätte. Und ich glaube auch, was man verstehen muss, ist, dass selbst wenn man in der Lage wäre, das palästinensisch-israelische Problem zu lösen, beste aller Welten, es gibt eine Zwei-Staaten-Lösung, beide Völker sind happy und zufrieden und alles geht gut, ist ja die ganze Situation im Nahosten damit nicht befriedet. Und insofern ist die Bedrohung auch gerade für die Europäer bleibt ja da. Und ich denke auch, was wir erleben werden, und wir haben jetzt gerade eine solche Situation in Argentinien gehabt, wo 7 Islamisten verhaftet wurden, weil sie die Absicht hatten, jüdische Einrichtungen anzugreifen. Wenn dieser Krieg vorbei ist, wird natürlich das Betätigungsfeld der Islamisten sich auch noch weiter in Richtung Europa und andere Länder ausdehnen. Das heißt, die Gefahr von Terrorangriffen auch in Europa, nicht nur gegen jüdische Einrichtungen, wird wachsen. Und auch darauf wird Europa und wird der Westen irgendwie eine Antwort finden müssen. Und in irgendeiner Form wird man sich diesem Problem stellen. Und noch einmal, ich habe keine Antworten, wie das gehen soll. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur, wie es bisher gelaufen ist, hat nichts gebracht.
Und was machen diese relativ trüben Aussichten, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, was macht das mit Israel? Wird sich Israel komplett in eine Wagenburg zurückziehen? Oder werden die gesellschaftlichen Spaltungen, die man ja vor dem Angriff der Hamas gesehen hat, zum Beispiel der Streit um die Justizreform, werden die sich noch akzentuieren? Wird sich Israel noch viel stärker polarisieren als bisher? Was macht das mit Israel?
Ich glaube, das muss man auf mehreren Ebenen sich anschauen. Ich glaube zunächst einmal, dass die israelische Gesellschaft auch jetzt schon wieder sehr viel mehr gespalten ist als unmittelbar nach dem 7. Oktober. Nach dem 7. Oktober waren sozusagen erstmal alle gesellschaftlichen Probleme beiseite geschoben. Man war gemeinsam in derselben Situation, man kämpfte gemeinsam und die Soldaten kämpften, egal ob sie Linke oder Rechte waren, mit Kippa, ohne Kippa, spielte alles keine Rolle. Inzwischen brechen sozusagen diese Risse wieder auf, die man für kurze Zeit gekittet und zugeklebt hat. Die sind wieder da, die werden auch weitergehen. Und die Frage, was für eine Art von Gesellschaft Israel sein wird, ein liberaldemokratischer oder ein Ultrarechter oder ein theokratisch-fundamentalistischer Staat, diese Fragen werden in der israelischen Gesellschaft weiterlaufen, weil die einzelnen Segmente verschwinden ja nicht. Die einzelnen Segmente dieser Gesellschaft verschwinden nicht. Und sie finden immer weniger zueinander, das wird ein Problem bleiben. Das Zweite ist, man wird mit Sicherheit in eine Art Wagenburg-Mentalität zunächst einmal gehen. Man wird sich nicht trauen, große Schritte auf Palästinenser zuzumachen. Man wird aber mit Sicherheit weiter versuchen, und die Wege hat es ja schon gegeben, die Ansätze hat es ja schon gegeben, mit anderen sogenannten moderaten arabischen Staaten eine Gemeinschaft zu bilden, zusammenzuarbeiten, auch militärtechnisch und auch strategisch. Das findet ja auch weiterhin statt, auch wenn es jetzt noch nicht zu diesem Normalisierungsvertrag mit den Saudis gekommen ist. Die Saudis sagen ja, sie sind weiterhin bereit, verlangen natürlich die Anerkennung eines Palästinenserstaates, aber das ist jetzt erstmal dahingesagt. Sie sagen auch hinter verschlossenen Türen, löst doch endlich das Problem mit der Hamas, macht sie fertig, weil eigentlich die moderaten Staaten wären alle froh, wenn dieser Ableger der Muslimbruderschaft verschwände. Das ist ja auch noch ein Teil dieses Spiels. Und last but not least kommt es darauf an, wie antisemitisch Europa und Amerika sein wird, um zu sehen, wie sich Israel weiter verhalten wird.
Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Herr Schneider, ich danke Ihnen für das Gespräch. Und Ihnen, liebes Publikum, Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, am 21. September bei NZZ Standpunkte.
Ich danke Ihnen.
Und das war der Podcast NZZ Standpunkte. Natürlich könnt ihr das Interview auch anschauen, wenn ihr mögt. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Erik Guyer. Bis zum nächsten Mal. Ade.